Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und außerhalb unseres Werbeblocks Werbung.
Halt, mein Freund, wer wird denn gleich an die Decke gehen? Greife lieber zur HB, dann geht alles wie von selbst. HB ist eine Filterzigarette, die schmeckt. HB rauchen heißt frohen Herzens genießen.
Das HB-Männchen mit einem Bekanntheitsgrad von 96% von 1957 bis 84 auf deutschen Bildschirmen in die Luft gegangen. Ich habe mich immer gefragt, vielleicht Sie ja auch, was das Männchen da so flucht. Und vielleicht ist dies ja eine Radiopremiere, denn es ist eigentlich rückwärts, was dort abgespielt wird. Hören wir mal rein. Ja. Ja, das war jetzt schon umgedreht und man hörte irgendetwas, was auch nicht so richtig zu verstehen war. Ich habe das Ganze mal ein bisschen entschleunigt, also langsamer aufgezeichnet. Jetzt ist es wieder rückwärts gewesen. Nach der nächsten Musik von Beck hören wir die Auflösung. Radio 1 Medienmagazin, jetzt bis zum Schluss noch zum Thema 50 Jahre deutsche Fernsehwerbung. Und nun, wie versprochen, der HB-Spot rückwärts und langsamer. Also was da wie rückwärts schon wieder klang, ist aber wirklich vorwärts und das ist meiner Meinung nach arabisch. Also wer jetzt vielleicht von den geneigten Medienmagazin-Hörern das verstanden hat, der schicke mir doch bitte eine E-Mail. Das würden wir dann nächste Woche hier gerne übersetzen wollen unter medienmagazin@radio1.de. Und wer das eben nicht richtig verstanden haben sollte, obwohl er arabisch kann, der kann sich ja dann den Podcast eine Stunde nach der Sendung einfach runterladen und sich das dann sozusagen immer wieder hin und zurück spielen. So, aber wie gesagt, 50 Jahre deutsche Fernsehwerbung, 3. November 1956, der Stichtag.
Das Fernsehen versetzt den Betrachter in den Zustand einer leichten Hypnose. Wunderbar befreit von den Sorgen und Spannungen des Alltags, versinkt der Betrachter in eine Welt des Traums. Das Fernsehen entrückt uns den Sorgen, lässt uns dem Alltag entschweben, bringt Ruhe und Entspannung. Auch das Werbefernsehen.
Die Reise zum Mond ist keine Utopie mehr. Kühnheit prägt unser Jahrhundert. Und sie ist kühn. Die Mischung der Peter Stuyvesant, die die verschiedensten Fahrwerke vereint zum Duft der großen, weiten Welt.
Erntedankfest in Kenia, Ostafrika. Zu Ehren des Tchibo-Kaffee-Experten.
Ich finde Omo einfach prima. Wenn ich meine schmutzige Wäsche in die Omo-Lauge lege, merkt man sofort, dass sich der Schmutz löst.
Und was ist das Besondere für Sie an Omo?
Dadurch, dass ich im Ruhrgebiet wohne, ist unsere Wäsche besonders schmutzig und auch fettig. Darum nehme ich Omo, weil es so wunderbar wäscht.
Ich bin gern Hausfrau. Und ich lasse mich gerne ein bisschen verwöhnen.
Porträt einer Frau, die mit Palmolive spült. Als wir sie fragten, warum, sagte sie:
Ich glaube, ich bin ziemlich anspruchsvoll und, naja, eben deshalb.
Das milde Palmolive mit der ergiebigen Spülkraft.
Mutti, Mutti, er hat überhaupt nicht gebohrt.
Holen Sie sich die bunte Welt nach Hause.
Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Ja, wer hätte das gedacht? 50 Jahre ist das her. Seitdem gibt es im bundesdeutschen Fernsehen Fernsehwerbung. Erfinder ist der Bayerische Rundfunk und ich begrüße jetzt in München Sabine Rittner vom Historischen Archiv des Bayerischen Rundfunks. Grüß Gott nach München.
Grüß Gott nach Berlin.
Was ist denn darüber bekannt, warum der Bayerische Rundfunk, ausgerechnet der Bayerische Rundfunk, die erste Anstalt war, in der Fernsehwerbung gesendet wurde? Was wissen Sie da?
Also das damals neue Medium Fernsehen war ja prädestiniert zur Verbreitung von Werbung. Somit war Werbefernsehen natürlich ein Thema, das im Raum lag. Im Hörfunk gab es ja bereits seit 1949 Werbesendungen, ebenso im englischen und im amerikanischen Fernsehen. Allerdings war innerhalb der ARD die Haltung zu diesem Thema nicht einheitlich. Zum Beispiel SDR, NDR und WDR waren absolute Gegner des Werbefernsehens.
Und beim Wissen Sie, warum das war? Warum man dagegen war?
Werbefernsehen war damals sehr, sehr kontrovers diskutiert. Also es war die Frage, will man es überhaupt, will man sich damit beschäftigen? Und es hatte mehr oder weniger die Notwendigkeit, also man musste es dann irgendwann angreifen, sonst hätten es andere gemacht. Und ich denke, das hat der Bayerische Rundfunk relativ bald erkannt. Also die haben Handlungsbedarf gesehen und haben dann auch mehr oder weniger die Angelegenheiten im Alleingang begonnen und dann in der ARD Fakten geschaffen.
Wie hat denn die Medienpolitik darauf reagiert? Denn es gab ja dann plötzlich ja auch Einnahmen. Werbefernsehen hat ja mal den Grund, dass dann auch Geld in die Kasse kommt. Aber das musste doch alles sicherlich staatsvertraglich und richtig für alle Rundfunkanstalten der ARD dann irgendwie geregelt werden.
Also es war ja so, dass Träger nicht die Rundfunkanstalten selbst waren, sondern die Tochtergesellschaften, also die GmbHs, die durchaus Werbung machen konnten. Und es war aber am Anfang vereinbart, dass der Gewinnüberschuss der Kulturhilfe in Bayern zugutekommen sollte. Also es war nicht ein Ertrag, den man dann ins Programm steckte, sondern der kulturelle Aufbau in Bayern sollte gefördert werden.
Jetzt mal vielleicht zu dem eigentlichen Werbefenster im Programm. Mhm. Zu welcher Stunde liefen denn und vor allen Dingen wie viel Spots?
Es war von 19.30 Uhr bis 20 Uhr, also bis Einführung des Werbefernsehens, gab es ja dann eine Pause. Um 19.30 Uhr endete das Regionalprogramm, um 20 Uhr begann die Tagesschau. Und in der Zeit hat man eben diese Sendung geschaltet, die hieß zwischen 19:30 und 20:00. Und es waren 6 Minuten Werbung und 19 Minuten Rahmenprogramm.
Woraus bestand das Rahmenprogramm?
Das waren ganz neue Formate, also Quiz, Alles oder Nichts, kurze Berichte über Sportereignisse, kurze Kurzformen von Sendungen, die man dann eben aufgrund dessen neu entwickelt hat.
Aber man musste ja auch die Werbeclips irgendwie drehen. Gab es dafür Spezialisten aus der Kinobranche?
Das waren das waren Produktionsfirmen, die das im Auftrag der Bayerischen Werbefernsehen GmbH übernommen hatten.
Der erste Spot war ein ziemlich langer Film über Persil mit Beppo Brehm und Liesel Karstadt.
Safir, da schau her, was du wieder gemacht hast. Also du bist doch ein richtiger Dreck.
Sprich's nicht aus, wir sind ja nicht daheim.
Aber du benimmst dich so, als wenn's daheim wärst. Ich, wenn Wirt wär, mein Lieber.
Aber was wäre dann, wenn du der Wirt wärst?
Rausschmeißen tät ich dich.
Mahlzeit, die Herrschaften. Oh, ein kleines Malheur. Gisela, Serviette.
Entschuldigen Sie bitte.
Aber ich bitte Sie, das kann doch vorkommen. Dafür gibt's doch Gott sei Dank Persil. Nicht wahr, gnädige Frau? Wünsche weiterhin gutes Speisen.
Danke. Siehst du, Liesel, das ist eben der Unterschied zwischen dir und dem feinen Mann.
Was?
Naja, du machst allebei gleich ein Trara und ein Theater, wenn bloß so ein kleines Fleckerl auf den Tisch stecken kommt. Der gebildete Mensch sagt nur Persil. Persil und nichts anderes.
Wie kam es zu diesem ersten Spot überhaupt?
Es war ja so, dass 1954 der Bayerische Rundfunk mit der Firma Henkel einen Pachtvertrag über ein Grundstück auf dem Wendelstein abschloss. Dort sollten Senderanlagen gebaut werden und bereits in diesem Pachtvertrag wurde festgelegt, falls es Werbung im Fernsehen geben würde, dann hätte die Firma Henkel den Vorrang. Also man sieht daran schon, dass die Wirtschaft sehr interessiert war an dieser Möglichkeit.
So, dem habe ich es aber gegeben.
Wem?
Na, dem Chef? So eine Frechheit, so eine Unverschämtheit. Und weißt du was? Jetzt gehe ich.
Aber Lisa.
Nein, ich lasse mir ja nicht alles gefallen.
Hallo, Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold nehmen. Und man kann über den Dingen stehen und objektiver urteilen.
Es war mein Fehler, Herr Direktor. Ich hatte nicht aufgepasst. Und ich möchte mich dafür entschuldigen.
Versuchen auch Sie einmal Frauengold. Die Frau, die sich lebensfroh und jugendfrisch fühlen will, nimmt Frauengold. Frauengold gibt auch Ihnen den rechten Schwung.
Aus heutiger Distanz sind die sehr, ja, teilweise sicherlich unfreiwillig komisch, diese Spots. Damals hatten Sie ja wirklich die Aufgabe, den Verkauf anzukurbeln und nicht eher vom Produkt abzulenken. Gab es so etwas wie eine Wirkungsforschung, wo die Akzeptanz gemessen wurde, die Einschaltquote und dann auch anhand dieser Daten Werbung optimiert wurde?
Also es gab eine sehr zeitnahe Untersuchung von Infratest, die startete im November 1956, also gleich nach Einführung des Werbefernsehens, und ging bis 1957. Befragt wurden damals 1300 Haushalte und das Ergebnis zeigt, dass die Akzeptanz sehr groß war. Also 66% der Befragten gaben an, dass sie Werbefilme gern sahen, und vollkommen abgelehnt wurde das Programm nur von 4% der Befragten. Das Werbefernsehen mit den kurzen Filmchen, mit den ganz intelligent gemachten Spots, das war durchaus unterhaltsam auch, dass denen Spaß gemacht hat.
Also ein positives Echo bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, aber wie war es mit anderen Medien, zum Beispiel im Printbereich? Gab es da nicht doch Befürchtungen vielleicht, dass die Firmen ihre Werbemittel nicht aufstocken, sondern eher dann alles Geld ins Fernsehen stecken?
Ja, also ganz vehement dagegen waren natürlich die Zeitungs- und Zeitschriftenverbände, auch einzelne Verlage. Allen voran war das der Springer Verlag in Hamburg. Einerseits fürchteten die sicher die Konkurrenz des Fernsehens, andererseits gab es aber damals auch schon Bestrebungen auf ein privates, werbefinanziertes Fernsehen. Und also die Verlage waren nicht gegen Werbefernsehen, sondern die waren dagegen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk Werbefernsehen ausstrahlte.
50 Jahre Fernsehwerbung, damals Pionierleistung vollbracht vom Bayerischen Rundfunk. Im Studio in München war die Kollegin Sabine Rittner vom Historischen Archiv. Ich bedanke mich.
Danke, wiederhören.
Und jetzt möchten wir eine... Gerne, denn nach Frische lässt mein Mund. Ob im Sommer oder Winter,
Coca-Cola trinkt man gern zu jeder Stunde.
So erfrischend ist die Pause.
Coca-Cola ist das Richtige für mich.
Stets beliebt bei Jung und Alt, und am besten schmeckt es kalt. Coca-Cola für dich.
Der SFB ist rund einen Monat später ans Netz gegangen mit der Werbung am 4. Dezember 1956 und der ehemalige SFB-Werbechef Hans-Bodo von Dinklage, SFB-Sendeleiter damals, verantwortlich für die Werbung, erzählte mir.
Eine Besonderheit, wir haben ja in Berlin immer eine Woche Zeit versetzt, die Programme und die Werbung des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt. Das wurde seinerzeit, da es ja noch keine Möglichkeit war, das per Leitung nach Berlin zu geben, wurde per Flugzeug hergebracht, und dann in Berlin gab es noch kein Radar. Also manchmal landeten die Maschinen nicht, wie wir es erwarteten. Es war eine aufregende Sache. Es kam manchmal in letzter Minute, so zum Beispiel einmal ein Werbespot, den wir hätten herausnehmen müssen, der nur in Bayern laufen sollte, der aber von den Bayern noch nicht rausgeschnitten war. Und in letzter Minute kam die Filmrolle an, wir haben sie sofort gesendet, und nun lief in Berlin 6 Emster-Tropfen, den es in Berlin gar nicht gab. Wir haben bis nachts um 11 Anrufe gehabt, wo es denn diesen 6 Emster-Tropfen gibt. Das war also ein durchschlagender Erfolg. Ich habe nächsten Tag gleich in Bayern beim 6 Emster-Tropfen angerufen, hat gesagt, die müssen unbedingt eine Filiale machen. So ein Erfolg, wie sie gestern hatten, das war für die natürlich auch neu. Es wurde daraufhin auch in Berlin eine Niederlassung für 6 Emster-Tropfen eingeführt.
6? 6 Emster-Tropfen, der köstlich milde Magenbitter, in jedem Haus der Retter in der Not.
In Berlin fingen wir dann 1957 an, Live-Werbung auszustrahlen, und zwar für ein Berliner Möbelhaus. Dieses Möbelhaus kam jeweils mit einem Zimmer, das vorgestellt wurde, also Möbeln dieses Zimmers. Diese Möbel wurden aufgestellt, im Studio aufgebaut. Wir hatten Versatzwände dafür herstellen lassen, sodass jeweils in kurzer Zeit in andere Dekorationen dieses Zimmer hineingebaut wurde. Dann wurde die Werbung gemacht. Ich hatte seinerzeit die Regie dieser Werbespots. Und es ging ein ganzes Jahr lang und es war die einzige Live-Werbung im Fernsehen, die wir in Deutschland hatten.
Von dieser halben Stunde von 19.15 Uhr bis 19.45 Uhr, wie hoch war der Werbeanteil?
Wir durften bis zu 6 Minuten Werbung ausstrahlen. In der Anfangszeit war das aber gar nicht möglich. Es war sehr schwer, überhaupt 3 Minuten voll zu bekommen. Der Rest zum Programm, das jeweils so um die 22 Minuten lang war, der Rest wurde mit Maxel oder Bärchen oder Löwen gefüllt. Zunächst mal in Bayern Maxel und natürlich dann auch in Berlin. Und dann kam in Bayern ein Löwe und wir haben mit einem Bären angefangen, Zeichentrickfiguren. Und die wurden jeweils in der Länge dafür ausgesucht, sodass man dann diese halbe Stunde voll bekommt.
Verschwenderisch lüsterne Zungen werden befriedigt. Im Afrikola-Rausch. Mabel aus San Francisco. Sie hat die schönste Zunge Kaliforniens. Afrigläser, stapelbar. 3 Stück, 1,65 Mark. Wild im Afrikola-Rausch. 1971 wird bewiesen, dass die Elektrizität in den Kniekehlen bei Erregung dieselbe ist, die die Haare zu Berge stehen lässt. Sexy, Mini, Super, Flower, Pop-Op-Cola. Alles ist in Afrikola.
Für viel Aufregung sorgte damals dieser Afrikola-Spot, weil da auch ein bisschen mit weiblichen Attributen geworben wurde. Können Sie sich erinnern, dass es sowas gab wie Auseinandersetzung hinter den Kulissen in der Sendeanstalt mit dem Rundfunkrat, dass die sagten, also so eine Werbung wollen wir nicht im Fernsehen?
Oh ja, wir hatten viel solche Probleme. Also wir mussten jugendfrei sein. Wir hatten Probleme mit dem Rundfunkrat auch im Zusammenhang mit natürlich leicht bekleideten Tänzerinnen und dergleichen. Oder ein Lufthansa-Spot, wo ein im Oberkörper nackter Mann im Waschzober saß und sich in Japan bedienen lässt, wo Lufthansa für einen Flug nach Japan warb. Es war außer dem Oberkörper nichts zu sehen und trotzdem, man argumentierte, man könnte sich ja was dabei denken. Also wir hatten damals ziemlich haarige Diskussionen. Wir machten ja auch hier SFB Sandmännchen, im Übrigen auch finanziert durchs Werbefernsehen. Und das Sandmännchen sollte nicht im Zusammenhang mit Werbung laufen. Man würde die Kinder an Werbung ranführen. Sehr lange Rededuelle hin und her, ob man überhaupt zulassen dürfe, dass im Zusammenhang mit der Werbung auch das Sandmännchen laufen dürfe. Es gab Diskussionen, die zum Beispiel bis zum Abgeordnetenhaus gingen, wo Werbespots zu laut waren und man die Lautstärke der Werbespots stark monierte, die wir ja nicht verändert haben. Wir kriegten ja angelieferte Werbespots, sodass man also versuchte, die Werbeindustrie darauf hinzubringen, dass sie doch nicht so lautstarke Spots ausstrahlen, aber rein technisch waren die in Ordnung, nur die hatten das aufgenommen mit einem Begrenzer und das Volumen wirkte eben stärker. Und dazu gab es sogar eine Debatte im Abgeordnetenhaus.
Was darf sonst noch sein? Kapern. Kapern bekommen wir leider erst morgen wieder, gnädige Frau.
Was? Keine Kapern?
Tut mir leid, gnädige Frau.
Und Sie wollen ein Delikatessgeschäft sein? Dass ich nicht lache. Wie stellen Sie sich das eigentlich vor, Fräulein? Keine Kapern.
Oh. Hallo, Frauengold nehmen.
Ja, Frauengold, damit hätte man die ganze DDR überschwemmen können. Wie das in der DDR war, hören Sie morgen in der Wiederholung des Radio 1 Medienmagazins im Inforadio ab 15.25 Uhr. Jetzt noch aus der letzten Sendung ganz schnell eine Entschuldigung.
Die Medienpanne.
Ich hatte dummerweise gesagt oder leichtsinnigerweise oder überhaupt, weiß ich gar nicht warum, dass der Bundesaußenminister Franz-Walter Steinmeier heißt. Dabei hätte ich es wissen müssen, weil ich ja immer Harald Schmidt gucke.
Wie heißt unser neuer Bundesaußenminister? Sehr gut, das kommt ja schon flüssig. Frank Walter Steinmeier.
So, jetzt wissen Sie es auch. Tschüss. Und vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden.